Oliver Klein.
Hallo, hier ist Stefan von Übermedien.
Hallo, Chef. Anni, bist du eigentlich noch mal, bist du überhaupt noch mein Chef?
Ich bin ja dein Besitzer.
Du bist mein Besitzer.
Nicht dein Chef, aber dein Besitzer.
Na gut.
Hallo, Stefan. Ich rufe an wegen dem Podcast.
Wegen dem Podcast, ja.
Du machst ja seit einiger Zeit für uns einen Podcast und jetzt ist Adventszeit und plötzlich bist du ein Türchen. Ich weiß nicht, ob du dir das bewusst bist.
Ich bin
ein
Türchen?
Jetzt ein Türchen Adventskalender.
Mhm. Wie? Habe ich jetzt, also hat mir keiner gesagt.
Du bist Teil einer Folge Niggi ruft an und ich würde tatsächlich gerne mit dir übers Reden reden.
Übers Reden reden, um Himmels Willen. Mhm. Okay, lass uns reden.
Du redest den ganzen Tag, oder? Muss man sich das wirklich so vorstellen?
Nein. Nein, ich rede wirklich nicht den ganzen Tag. Eigentlich finde ich es ganz angenehm, nicht zu reden. Also ich habe Tage, an denen rede ich gar nicht. Da sitze ich einfach nur rum und gucke die Wand an oder irgendwelche Serien oder sowas.
Aber du machst ja außer dem Podcast, den du für Übermedien machst, machst du ja noch andere Podcasts. Das ist, glaube ich, sogar dein Beruf,
könnte man sagen. Das ist mein Beruf, ja.
Aber da redest du doch die ganze Zeit.
Ja,
und ehrlich gesagt, ich kenne dich ja ein bisschen privat, auch da redest du doch irgendwie gerne und viel. Das ist jetzt eine ganz neue Seite an dir, wenn du sagst, du redest eigentlich ungerne, also zur Not beruflich für Gegengeld.
Nee, also so schlimm ist das nicht. Ich rede schon gern, ich höre mich ja auch gerne selbst reden. Ich habe ja auch das Problem, dass ich die Welt nur begreife, wenn ich sie Sprache werden lasse. Mhm. Was dann gerne dazu führt, dass mir vorgeworfen wird, du unterbrichst die Leute immer und erzählst dann immer von dir, was gar nicht so gemeint ist, sondern ich muss es irgendwie mit meinem Erfahrungshorizont abgleichen, was ich höre und was mir so begegnet. Dadurch kommt das, dass ich dann sehr oft sage, bei mir war das so oder so. Was ich, seit ich nicht mehr so viele Gespräche vor Ort mache, also seit der Pandemie, mache ich ja bestimmt 90%, wenn nicht noch mehr, remote. Da kann ich das alles rausschneiden, weil ich da eine Mehrspuraufnahme habe, wo ich mich selbst nicht im Mikrofon des Gesprächspartners höre. Darum hört sich das jetzt nicht mehr so schlimm an. Nein, ich rede schon gern, so ist es nicht. Aber ist halt tatsächlich so, dass wenn ich irgendwie so eine, weiß ich nicht, so 2-3 Stunden Aufzeichnung gemacht habe, ich dann erstmal auch die Schnauze voll habe vom Reden.
Hm. Ist dein Job eher das Fragen oder das Zuhören?
Na, beides, nicht? Also meine Fragen kommen ja aus dem Zuhören eigentlich. Also ich komme ja nicht mit so großen Manuskripten, wie ich es in 20 Jahren öffentlich-rechtlicher Rundfunk gelernt habe, dass du dann so 4 Fragen auf dem Zettel stehen hast, irgendwie die knackige Einstiegsfrage oder die launige Einstiegsfrage und auf Platz 3 ist dann die eigentliche Frage, die du stellen wolltest, was Profis wissen, warum sie dann 3 Minuten lang auf die Einstiegsfrage filibustern, sodass du dann hinterher überhaupt nicht mehr mit ihnen richtig reden kannst. Nee, ich habe ja immer recht rudimentäre Manuskripte. Also ich habe so eine kleine Mindmap, wo so draufsteht, worüber will ich in etwa reden, worüber vielleicht als erstes, vielleicht als letztes. Und was dazwischen passiert, das ist ja pures Zuhören.
Hm.
Also daraus entstehen dann ja auch solche, es gab eine Sendung, die ich für die Helmholtz-Gemeinschaft gemacht habe, mit einem Wissenschaftler vom Karlsruher Institut für Technologie. Da wollten wir eigentlich über Städte im Klimawandel reden. Und meine Einstiegsfrage war, also in dessen Biografie stand, forscht hier, forscht da, leitet dieses Institut und beschäftigt sich in seiner Freizeit mit Leben und Wirken des Physikers Rudolf Clausius. Ich so, wieso steht denn das in der Biografie? Und habe dann als launige Einstiegsfrage, weil ich hatte ja Zeit im Podcast, habe ich gesagt, bevor wir jetzt hier ins Thema gehen, ich habe gelesen, wir beschäftigen uns mit Rudolf Clausius. Da sagte der, mit der Frage habe ich ja jetzt überhaupt nicht gerechnet. Naja, passen Sie mal auf. Und dann haben wir 1,5 Stunden über Rudolf Clausius geredet und uns verabredet, über das eigentliche Thema in einer zweiten Sendung zu sprechen. Und das kann nur passieren, wenn ich auch wirklich zuhöre und nicht einfach einen Katalog von Fragen abarbeite.
Hm. Es sind auch eher Gespräche als Interviews, oder?
Ja.
Oder hast du auch schon Interviews geführt oder machst du das gelegentlich auch?
Naja, es sind schon letztlich alles Interviews, weil ich will ja was wissen.
Ja, ich meine jetzt im Sinne von einem sortierten Frage-Antwort, wo du dir auch einen Plan gemacht hast, also ähnlich wie du es gerade geschildert hast, welche Punkte du ansprechen willst, wo du hin willst.
Das mache ich bei jedem Gespräch.
Mhm.
Also sowas habe ich bei jedem Gespräch, wo es etwas präziser ist und etwas knackiger, wie wir Profis sagen, ist tatsächlich über Medien. Also die sind ja auch vergleichsweise kurz, diese Sendungen. Und wenn sie mal ein bisschen länger werden, kriege ich meistens die Sachen, die ich besonders interessant fand, von der Redaktion rausgeschmissen wieder. Diese ganzen Abschweifungen und so. Nein, das mache ich schon. Also für Übermedien mache ich das. Für die Bundeszentrale für politische Bildung habe ich ja auch zwei Staffeln aus Politik und Zeitgeschichte moderiert. Die Interviews waren auch viel stärker geskriptet. Mhm.
Du kriegst ja von uns auch meistens eine Vorbereitung, irgendein Briefing.
Das Factsheet,
Ja, wie sehr hilft eine Vorbereitung oder ist die manchmal auch im Weg?
Sie hilft sehr und ist manchmal auch im Weg.
Ich die Frage ja gut formuliert.
Ist sehr gut. Ja, sie ist wirklich extrem hilfreich, weil es sind oft Themen, wo ich denke, oh, da habe ich mich jetzt überhaupt noch nicht mit beschäftigt. Und aus diesen Briefings raus kommen ja dann auch bestimmte Anknüpfungspunkte oder bestimmte Vektoren, aus denen ich in das Gespräch gehen kann oder wie ich das Gespräch führen kann. Manchmal ist es aber auch so, dass es mich dann ein bisschen blockiert, sag ich mal, weil ich denke, ah shit, das hätte ich jetzt eigentlich nicht gefragt, aber die Redaktion will genau in diese Richtung das Gespräch gehört haben oder dann hören. Und das ist dann manchmal so ein bisschen blockiert, aber in der Regel ist es absolut hilfreich. Also ohne das wäre es wesentlich mühsamer und viele von den Dingen, die wir hier besprechen, wären dann wahrscheinlich auch nicht besprochen worden.
Eine Ebene hat das ja auch, wie sehr muss man eigentlich selber in dem Thema sein, um jemanden, der Experte ist, für ein Thema gut befragen zu können? Wie weit kommt man mit Naivität? Oder Neugier, könnte man auch sagen.
Ich glaube, mit Neugier kommt man sehr, sehr weit. Also wenn du Zeit genug hast, kommst du mit Neugier überall hin. Mhm. So, ich muss mich also nicht irgendwie tief in ein Thema einlesen. Ich habe auch das Problem, wenn ich das mache, dann schaffe ich mir das gerne so sehr drauf, dass ich mit den GesprächspartnerInnen ins Fachsimpeln komme.
Und dann korrigierst du die. So wie du jetzt reagierst, ist das schon vorgekommen, gib's zu.
Jetzt nicht bei Kernphysik und so, aber sagen wir mal, bei politischen Dingen ist es gelegentlich so, dass ich das Gefühl habe, besser informiert zu sein als meine GesprächspartnerInnen. Aber es passiert auch nicht häufig. Aber dieses Fachsimpeln, was dann passieren kann und was auch passiert, wenn ich wirklich gut in dem Thema bin, das wollen die Leute nicht hören. Weil im Zweifelsfall wissen die Hörer ja überhaupt nicht, die wissen ja im Zweifelsfall selber nicht Bescheid. Und ich nehme die lieber mit auf so eine Reise aus der Unkenntnis heraus in etwas mehr Erkenntnis.
Müssen wir alle mehr reden?
Ja, natürlich.
Reden?
Ja, sicher, wir sind doch nichts anderes. Ich meine, der Mensch ist doch nichts anderes als die Geschichten, die er zu erzählen hat.
Das sagst du jetzt so, als wäre das eine Selbstverständlichkeit. Ja, ich muss da gerade mal drüber nachdenken, ob das stimmt.
Denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach.
Das ist ja, also ich frage das natürlich auch deshalb, weil das ja gerade auch so postuliert wird, so oh, die zerrissene Gesellschaft und so, und wir müssten alle miteinander reden, also nicht nur wir Leute, die wir uns irgendwie einig sind, sondern müssen eigentlich auch mehr mit Leuten reden, die nicht aus unserer Welt kommen oder mit denen wir nicht einig sind.
Tun wir das nicht? Also ich tue das. Ich frage mich sehr oft, wenn ich sowas höre, das sind ja immer so Ideen, die gerne Politikerinnen und Politiker oder Journalistinnen und Journalistinnen äußern. Und ich denke mir immer, Leute, ich weiß ja nicht, wo ihr wohnt, ne? Aber wenn ich hier aus der Tür gehe, dann rede ich mit Leuten, die sind aber sowas von nicht meiner Meinung. Und mit denen komme ich auch auf eine Art zurecht. Ich habe mich auch schon mit einem meiner Nachbarn, wir haben uns schon auf der Straße angeschrien. Und es ist trotzdem alles okay zwischen uns. Also ich habe...
Das können wir kurz den Gegencheck jetzt machen. Wir rufen mal kurz den Nachbarn an.
Na, ich merke das ja, wie wir sonst miteinander umgehen. Also wir haben uns schon auf der Straße gestanden und uns angeschnauzt. Weil er findet halt Erdogan ganz geil, weil der hat Eier. Und ich finde das halt nicht so. Und dann stand und dann wird es halt laut. Ich habe nicht das Gefühl, sowohl was mich persönlich angeht, als auch was mein Umfeld angeht, dass da nicht mit Menschen geredet wird und nicht auch mit Menschen geredet wird, die anderer Meinung sind als man selbst. Mhm. Ich habe den Verdacht, dass Menschen, die sowas fordern, entweder sehr, sehr abgekoppelt sind von dem, was von der gesellschaftlichen Realität oder halt viel zu viel Zeit in sozialen Medien verbringen.
Vielleicht gehöre ich dann in die Kategorie, ich merke gerade, also ich versuche das auch wirklich zu vermeiden. Mein Friseur möchte, der ist Kurde und der möchte immer gerne, der hat dann irgendwann auch gefragt, was ich beruflich mache. Dann habe ich gesagt, Journalist, und seitdem möchte der mit mir über die deutsche Berichterstattung über den Nahosten diskutieren. Ich möchte grundsätzlich nicht über den Nahen Osten diskutieren mit Menschen, die ich nicht so gut kenne.
Dünnes Eis, ja.
Und also ganz besonders nicht, wenn ich beim Friseur bin. Aber tatsächlich habe ich da überhaupt kein Mitteilungs- oder Diskutierbedürfnis. Aber du würdest da schon dann reingehen ins Gespräch.
Meine Fußpflegerin ist Kurdin, mit der rede ich über genau solche Dinge.
Ach Gott, okay.
Was jetzt auch so, meine Fußpflegerin klingt ein bisschen so, als würde ich es auf Kassenrezept kriegen. Ne? Na, ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Nein, ich rede mit den Leuten über solche Dinge. Es ist natürlich auch, ich sitze dann auch manchmal im Taxi und denke, mein Gott, halt doch einfach's Maul und fahr mich irgendwo hin. Aber ja, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie jetzt nicht so die Berührungsängste. Auch wenn ich, ähnlich wie du, oft denke, so, boah, ich habe überhaupt keinen Bock. Ich habe keinen Bock mit euch zu reden. Ihr geht mir alle auf den Sack. Ich wäre gerne Leuchtturmwärter. So, habe ich natürlich auch die Phase. Es ist jetzt nicht so, dass ich rumrenne und auf meinem T-Shirt steht irgendwie Dialektik jetzt oder so.
Ich mache jetzt mal den Holgi und erzähle einfach aus meiner Erfahrung. Ich war gerade im Urlaub in Schottland am Ende der Welt und habe dort ganz viele Schotten getroffen, die mir erzählt haben, wie toll das ist, dass sie da sind in so einer Gegend, wo man nicht dauernd irgendwelche Leute trifft, die einen zulabern. Und jeder von denen hat mir das 20 Minuten am Stück erzählt, wie schön es ist, dass man da in einer Welt ist, wo nicht so viele Leute sind, mit denen man dauernd kommunizieren muss.
Ja. auch da glaube ich, kann beides gleichzeitig wahr sein.
Das Gefühl hatte ich auch. Gibt es jemanden, mit dem du nicht reden willst oder würdest?
Ich rede nicht mit ich sag mal, Funktionären und Funktionärinnen autoritär-populistischer Parteien. Ich möchte nicht sprechen mit Journalistinnen und Journalisten, die in der Gesamtschau eher destruktiv wirken, auch die für Medien arbeiten, die destruktiv wirken. Die Redaktion weiß, wer das ist, darum haben wir auch noch nie, glaube ich, mit so jemandem gesprochen. Sowas halt. Also ich habe keine Lust, ganz pauschal gesagt, mit destruktiven Menschen zu reden. Weil das führt zu nichts. Ich habe auch wenig Lust, über vergossene Milch zu weinen. Also ich würde zum Beispiel im Leben jetzt kein Interview machen zum Thema, war der Atomausstieg richtig oder nicht?
Weil es Vergangenheit
ist. Ja, das ist durch. Morgen ist das Problem. Gestern ist nicht mehr ein Problem.
Also du würdest einen Podcast machen zum Thema, sollten wir wieder in die Atomkraft einsteigen?
Das würde ich tun. Weil darüber kann man ja auch durchaus diskutieren, darüber kann man auch ernsthaft diskutieren. Aber jetzt was da auch so dieser Untersuchungsausschuss und das ist alles, ich denke mir immer so, was soll das?
Na, also, aber lernt man nicht aus den Fehlern der Vergangenheit idealerweise für die Zukunft und müsste sie aber dafür halt auch einfach erstmal feststellen und erforschen?
Wie willst du denn zweifelsfrei feststellen, ob der Atomausstieg ein Fehler war oder nicht?
Du hast jetzt mit zweifelsfrei gerade eine sehr große Hürde da eingebaut.
Aber alles andere ist doch Politik. So. Und wenn ich sage, ich bin der Meinung, das war ein Fehler, lass uns mal drüber reden, wie wir wieder einsteigen können. Dann können wir ja gerne drüber reden, wie wir wieder einsteigen. Ich lasse mich da ja gerne drauf ein, auch wenn ich nicht der Meinung bin, dass das ein Fehler war. Aber man kann ja sagen, hier sind die Fakten. Ja, ein Wiedereinstieg in die Atomenergie würde das und das und das kosten, also finanziellen Kosten und die politischen Kosten haben. Das nicht zu tun, hätte die und die Kosten. Fertig. Darüber kann man ja diskutieren. Aber ewig darüber reden, das hätte nie passieren dürfen. Der Habeck ist doof, dabei hat es die Merkel gemacht. Blablabla. Ich finde das absolut nicht zielführend.
Kann man dich gut überzeugen
von
einer Meinung, die du vorher noch nicht hattest oder wo womöglich die gegenteilige hattest?
Ja, das kann man. Also das ist natürlich ein bisschen aufwendig, weil ich nicht mehr der Jüngste bin und seit mindestens 15 Jahren jegliche Veränderung wieder die natürliche Ordnung der Dinge stattfindet. Aber das kann man, ja.
Und das macht dir auch Spaß, also weil man hat doch eigentlich auch tatsächlich, also nicht nur als alter weißer Mann einen Widerwillen erstmal dagegen. Man hält ja gerne an seiner Meinung fest, mit dem man in so ein Gespräch reingeht.
Es macht mir auf eine Art auch Spaß, also doch. Mhm. Also ich halte, natürlich halte ich gerne an meiner Meinung fest. Also meine Frau kann davon ein Lied singen. Ja. ich neige auch zu einer gewissen Gnadenlosigkeit, vor allen Dingen gegen andere. Eigentlich macht es Spaß. Eigentlich macht es Spaß, weil du ja dann auch dir neue Denkwelten eröffnen musst. Mhm. Also beste Beispiel, ich habe immer, ne, wie glaube ich viele, viele andere in diesem Land damals und auch heute noch, ich habe immer gedacht, bei Russland kann man vertrauen. Mhm. Ja, und das ist halt 2022 so erschüttert worden, dieser Glaube, dass ich mich ja komplett umorientieren musste. Und sowas, ich finde das eigentlich ganz toll. Also jetzt zuletzt die Sendung mit Kai Kupferschmidt über Missinformation, über Desinformation und wie schlimm das alles ist, was die Medien und insbesondere die sozialen Medien da machen und so. Da war ich schon der festen Überzeugung, das ist alles ganz schrecklich und wir brauchen dringend Ordnungsrecht. Und ne, so, und er stellt sich raus, wenn du da mal reinguckst und versuchst, Fakten rauszuziehen, dann kommst du kaum über Anekdoten hinaus. Diese Anekdoten kann zwar jeder und jede erzählen, aber so zweifelsfrei ist es gar nicht, dass die Medien großartig Desinformation oder die Desinformation durch Medien zu einem Verhalten in der Gesellschaft führt. Das fand ich schon erstaunlich. Also, und da weichen sich dann natürlich auch so Standpunkte bei mir. Aber ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass man bestimmte Dinge verbieten sollte in den sozialen Medien. Aber ich kann das nicht mehr wirklich sauber begründen, außer durch meinen eigenen Geschmack.
Wie sehr bist du denn dann eigentlich von, das klingt ein bisschen wie eine vergiftete Frage jetzt, von harten Fakten geleitet? Also du machst ja auch Podcasts mit Wissenschaftlern, da ist schon klar, es geht um Wissenschaft, da geht es nicht um Gefühle. Mhm. Und andererseits bist du oder erlebe ich dich als jemanden, der halt auch gerne leidenschaftlich, emotional daran geht und jetzt nicht unbedingt mit dem Finger auf dem Zettel vor sich das Komma noch, das Fehlende irgendwie kritisiert. Also vielleicht ist das gar kein Widerspruch, aber wie siehst du da dein Gefühl zu, das muss jetzt hier aber wirklich genau und wissenschaftlich überprüft und nachweisbar sein?
Ich habe so mehr oder weniger zweifelsfreie Nachweise sehr gerne, wenn es darum geht, dass ich mein Handeln anpassen soll. Da war ja die Pandemie so ein Lehrstück. Und ist es ja jetzt im Nachgang auch immer noch, wo wir auch viel bessere Daten haben, viel, viel mehr Wissen über das Virus, über die Verbreitung und you name it. Ich finde es halt sehr schwierig, wenn mir jemand aus politischen Gründen sagt, wie ich mich zu verhalten habe. Weil man das ja so macht. Das ist also dieses Konservative, das haben wir noch nie so gemacht und darum machst du das jetzt gefälligst auch nicht. Das möchte ich mir nicht sagen lassen, solange du mir nicht wirklich nachvollziehbar begründen kannst, warum ich das jetzt unterlassen sollte. Und wenn du sagst, ja, das, wir wollen das nicht, das schickt sich nicht, das ist wieder die, wie gesagt, die natürliche Ordnung der Dinge, das reicht mir als Begründung nicht. So, weil das ist letztendlich, sind das alles Geschmacksurteile. Das ist so ein bisschen wie Religion, die dir vorschreiben will, was du zu tun oder zu lassen hast. Nee.
Aber es geht ja nicht nur um Vorschriften. Also ich habe so im Kopf, ich weiß nicht, ob du gelegentlich Maischberger guckst. Da gibt es ja so eine Art, ich sollte dich kurz antworten lassen. Guckst du Maischberger gelegentlich?
Praktisch nicht. Nee.
Da gibt es so ein Panel, wo immer drei Publizisten, Journalisten, Schrägstrich Komiker, ModeratorInnen und sowas sitzen.
Deretwegen ich das oft nicht gucke. Ja.
Und die sitzen da die ganze Sendung da und was immer gerade, worum es gerade geht, ob es jetzt der Ukraine-Krieg, ob es Nahost, die Pandemie oder sonst was ist, haben die dazu irgendwelche Meinungen.
Ja.
Und ich habe mich gefragt, ob du auch so jemand wärst, der da sitzen könnte.
Ja.
Und schon, oder?
Ja. Klar.
Und würdest du da sitzen wollen? Würdest du dir zuhören, während du da sitzt und Meinungen improvisierst zu spontanen Dingen, die auf der Welt passieren? Die Frage war schon ein bisschen gemein.
Würde ich mir zuhören wollen? Hast du dir mal selber zugehört?
Ich frag mit dem Hintergrund, weil ich damit sehr fremdel, weil ich das merkwürdig finde, dass da Leute sitzen. Also natürlich kann man und muss man da jetzt nicht nur den Wissenschaftler sitzen haben, der seit 30 Jahren zu dem Krieg forscht, über den da gerade geredet wird.
Wäre vielleicht trotzdem, aber ganz sinnvoll, ne?
Ja, genau. Trotzdem fremdel ich damit, dass es halt so eine ganze Gruppe, so Pandits, sagen die Engländer. Leute, die da sitzen und die kannst du irgendwie nachts um 4 anrufen und dann sagen die dir spontan, was es jetzt bedeutet, dass in Syrien die so und so Rebellengruppe.
So Wolfgang Bosbach, so, ja.
Naja gut, der ist immerhin noch Politiker gewesen.
Ja gut, aber was qualifiziert ihn denn irgendwie jetzt zu irgendwelchen Sachen, besser Auskunft zu geben als dich oder mich? Letztendlich nichts. Genau. Also würde ich mir selber zuhören, ich würde mich vor allen Dingen mal fragen, warum sitze ich hier? Also welche Expertise habe ich denn, außer dass ich eine Meinung habe und vielleicht irgendwie, weil ich jeden Tag mehrere Zeitungen lese, einen Tick besser informiert bin als manche andere. Aber das kann ja nicht der Grund dafür sein, dass ich da sitze. Also ich fremde damit auch. Also ich gucke mir das an, oder es fliegen ja oft so Ausschnitte auch rum, wo man da mal reingucken kann. Und ich sitze dann da und denke, warum sitzt jetzt diese Person da und gibt zu diesem Sachverhalt Auskunft, das könnte ich halt auch. Das denke ich mir sehr, sehr oft. Und das ist eigentlich so das Problem, was ich mit diesen ganzen Sendungen habe. Ich möchte gerne Sendungen sehen, wo ich denke, interessant. Und nicht, ja, hätte ich dir gleich sagen können. Weißt du, so, guck dir mal alte Günther Gauss-Sachen an. Ja, da sitzt du die ganze Zeit und denkst, wow, ist der informiert. Wow, funktioniert das. Was für ein interessantes Gespräch. So was sehe ich heutzutage überhaupt nicht mehr. Guck dir mal alte Günther Gauss-Sachen. Wie alt bin ich eigentlich?
Naja, aber du bist jung genug, um zu wissen, dass die bei YouTube alle rumliegen und man die sich angucken kann.
Das stimmt.
Also sonst hättest du jetzt formuliert, früher konnte man sich wenigstens noch Günther Jauch sagen. Günther Jauch, guck, das ist mein Alter. Günther, wo sind die ganzen Günther Jauch-Interviews, die früher geführt wurden? Das findet man auch nicht mehr. Weil du meintest, du liest tatsächlich mehrere Zeitungen am Tag. Also was ist denn dein Medienkonsum eigentlich?
Welche Zeitung willst du jetzt wissen?
Na ja, oder überhaupt. Also schon das Wort Zeitung hat mich jetzt überrascht.
Ich habe Abos bei denen. Ne? Und ich versuche nicht zu oft auf deren Webseiten zu gucken, weil ich mich gerne dieser Hektik ein bisschen entziehe.
Du hast Papierabos?
Nee, ich habe keine Papierabos, das nicht. Also das sind Digitalabos, die ich habe. Mhm. Aber ich lege Wert darauf, die Printversionen mir anzugucken. Einfach um zu gucken, was ist denn mit ein paar Stunden Abstand, was haben die denn für wichtig gehalten, was haben die vielleicht nicht für wichtig gehalten. Einfach die Atemlosigkeit der Webseiten, der Zeitungen und Zeitschriften oder wie nennt man das, diese Wochenmagazine. Ne? Also die Atemlosigkeit, die da ist. Also selbst bei sowas, so einem trägen Tanker wie der Zeit, die ich für ihre Trägheit sehr schätze, selbst die ist auf ihrer Webseite atemlos. Das versuche ich zu ignorieren, so gut ich kann.
So, und ist das die Hauptquelle für dich auch für so ein Informiertsein, was Aktualität angeht?
Print, meinst du?
Oder Pseudo? Genau das, was du gerade gesagt hast, E-Paper, Zeitung.
Ja, ist es. Das ist es. Also nicht über das aktuelle Geschehen. So, wenn jetzt in Syrien die Regierung stürzt, das hole ich mir natürlich auch woanders her. Ne? Das sind dann die audiovisuellen Medien, was weiß ich, die BBC, die ARD, das ZDF, den Guardian und so. Also das auch, aber viel ist Print, ja, tatsächlich. Also um ein Bürger zu sein, lese ich Zeitung sozusagen. Ja.
Um ein Bürger zu sein?
Ja, ein bürgerschaftliches Engagement, also um eine für mich plausible Wahlentscheidung zu treffen zum Beispiel.
Ja.
Also solche Informationen, da lege ich gesteigerten Wert auf Print. Ja.
Hast du dann trotzdem manchmal das Gefühl, es ist zu viel und du würdest dich eigentlich gerne zurückziehen von der Welt?
Ja, natürlich. Aber das liegt halt auch daran, dass ich die Welt natürlich auch unter verschärfter Beobachtung habe. Also ich habe die FAZ, die Süddeutsche, die Taz, den Tagesspiegel, ich habe den Spiegel, die Zeit, den Economist. Das lese ich natürlich nicht alles, weil ich in meiner Freizeit Bock darauf habe, das zu lesen, sondern ich mache das halt für meine Podcasts, vor allen Dingen auch. Und das waren noch nicht alles, was ich regelmäßig konsumiere und wofür ich übrigens auch bezahle, was ich auch wichtig finde.
Und Fernsehen und Radio kommen da nicht so rein.
Der Deutschlandfunk. Also ich hör sehr viel Deutschlandfunk. Ärgere mich auch oft. Fernsehen spielt kaum eine Rolle bei mir.
Lass uns noch mal über den Podcast reden, den du für uns machst. Mhm. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Wo, also auch jetzt, wo sitzt du da? Du sitzt da in so einem, in einem kleinen Studio, in einem Zimmer. Was hast du da?
Ich nenne es immer
auch, Haltung sitzt du da auch?
Ich nenne es immer, ich bin im Studio. Mhm. Das ist tatsächlich, das ist die, warte mal gerade, die nordöstliche Ecke meines Wohnzimmers.
Was hast du jetzt, wo hast du gerade hingeguckt? Auf den Kompass, ne?
Ich habe den Kompass,
den du neben deinem Zeitungsstapel
liegen hast. Nein, ich habe mir tatsächlich den Kompass kennst du das? Es gibt so Leute, denen muss man sagen, wo rechts und links ist. Mir muss man sagen, wo Osten und Westen ist.
Ja, ich muss das auch. Ich weiß, wo es ist, aber ich muss auch mal eine Runde im Kopf muss das drehen.
Genau, ich weiß, wo Norden ist und dann weiß ich, wo Süden ist und daraus kann ich dann ableiten, wo Westen und Osten ist. Darum muss ich jetzt gerade kurz eine Pause machen. Also ich sitze in der nordöstlichen Ecke meines Wohnzimmers vor einem mittelgroßen Computer-Display, habe einen Mikrofonarm mit einem Mikrofon, Notizzettel und einen Kuli in der Hand. So mache ich meine Sendungen.
Und da liegt Teppichboden oder warum klingt das nicht wie da sonst liegt, so?
Naja, es ist recht voll. Also links von mir ist ein Bücherregal. Hier liegt Teppichboden. Ich habe viele Bilder an den Wänden. Und ich habe für so Aufzeichnungen auch noch vor die Scheibe, also vor das Fenster, was direkt so schräg rechts nach vorne gucke ich aus dem Fenster. Da stelle ich dann noch Basotect-Platten auf. Das ist so ein Akustikschaumstoff.
Also das steht da jetzt auch, oder?
Das steht da jetzt auch. Da habe ich so drei kleine Dinge. Aber selbst wenn ich das wegnehme, ist es nicht so schlimm, weil mein Mikrofon nimmt sehr wenig Nebengeräusche auf. Also wenn ich neben mein Mikrofon spreche, bin ich schon sehr weit weg. Und alles andere.
Es gibt so Leute beim RBB, die das machen, die sich während des Redens irgendwie im Raum bewegen und dann immer plötzlich 2 Meter vom Mikro wissen. Ich habe gar nicht so oft dieses Bedürfnis, aber ich möchte die sofort anrufen und anschreien und sagen, da ist das, du, es ist doch, da sprich in das Mikrofon.
Genau. Ja, das gibt's oft. Das ist auch nicht nur der RBB, sondern die Produktionsqualität im gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk finde ich streckenweise doch sehr fragwürdig. Nee, aber also und da wir hier Aufzeichnungen machen, so live im Radio, bei live ist es nochmal was anderes, da kannst du halt selten was dran ändern, dass dein Gesprächspartner vielleicht schlecht klingt oder dünn klingt oder sonst wie klingt. Aber wenn ich jetzt hier Hall hätte, den könnte ich hinterher auch noch elektronisch rausrechnen. Also da gibt es ja
mittlerweile. Bin ich richtig informiert, dass du auch schon Folgen von für uns vom Campingplatz produziert hast?
Ja.
Wie?
Ich habe auch schon in einem PKW sitzend auf einer Anhöhe in Bayern Sendungen produziert.
Warum ist die Anhöhe wichtig in dem Satz?
Besseres mobiles Internet. Tatsächlich so, ja, shit, LTE, ah, da, den Hügel hoch. Und dann bin ich den Hügel hoch. Ja, und dann baue ich halt so meine Studiosituation in einem Auto auf. Mit einem kleinen Klemmstativ, das Mikrofon ans Lenkrad und so.
Ist das toll oder machst du das wirklich nur als Notlösung, wenn es gar nicht anders geht?
Also das in dem PKW, das war eine Notlösung, weil es gar nicht anders ging. Und das vom Campingbus, ich habe halt einen Campingbus mir gekauft zur Midlife Crisis und bin damit gelegentlich unterwegs. Und wenn ich dann von unterwegs arbeite, arbeite ich aus dem Bus. Also theoretisch könnte ich als digitaler Nomade existieren.
Wäre das nicht toll?
Naja, ich hab Familie, inklusive Hund. Also auf eine Art wäre es toll.
Ich kann ja mit, der Hund passt ja noch mit rein.
Ja, in den passt mit rein. Jetzt die beiden Teenager da, die, ich weiß nicht, ob die das so prickelnd fänden.
Was kann denn toller sein als mit Holger Klein
genau.
Und
einem Hund? In einem 5 Meter langen Ford Transit mit den Eltern und dem Hund. Ja, nee, das fänden die vielleicht nicht so gut. Und ich weiß auch nicht, ob die Landesschulbehörde damit einverstanden wäre. Wobei, sie merken eh nichts mehr hier in Berlin. Nein, das wäre natürlich ein bisschen so eine Traumvorstellung. Ne? Immer an tollen Orten stehen.
Genau, deswegen frage ich das.
Ja, das sicher. Das ist auch total toll. Und es ist auch total toll, am Gardasee zu stehen, was ich schon gemacht habe, und Podcasts aufzuzeichnen. Das ist natürlich eine tolle Sache. Aber was man halt immer vergisst, ist auch, die anderen, die stehen da ja auch alle.
Ah, die Menschen.
Ja, die Menschen und diese schönen Spots. Also das ist ja auch, gab ja mal so ein, ich weiß gar nicht, ob es diesen Hashtag Vanlife-Trend noch so groß gibt wie vor ein paar Jahren. Aber da gab es ja dann auch immer mal so Vorher-Nachher-Fotos, beziehungsweise Traum- und Realität-Fotos. Ich habe auch mal eins gemacht, da standen wir in St. Peter-Ording. Da kann man auf dem Strand parken. kannst dich so an den Strand stellen und kannst dann, siehst dann in der Ferne das Meer und so weiter. Und ich habe halt ein Foto gemacht, wo ich so schräg an meinem Bus vorbei fotografiere, noch das Mountainbike hinten auf dem Träger, schräg an meinem Bus vorbei fotografiere und du siehst halt so das Rad vom Mountainbike und die Seite vom Bus und in der Tiefe den Ozean und aus derselben Position mit einem Weitwinkelobjektiv aufgenommen, siehst du halt, dass links neben mir 7 weitere Busse stehen und zwar vielleicht so mit einem Meter Abstand oder sowas. Der Traum, also die Traumvorstellung davon ist schön, aber ich glaube, dass die Realität dauerhaft nicht so schön wäre. Außerdem bräuchte ich ein größeres Fahrzeug und dafür fehlt mir das Geld.
Ja, musst du noch mal ein paar mehr Podcasts produzieren,
vermutlich. Ja, das vielleicht, ja.
Unter anderem für das Land Bayern. Machst du das noch?
Ja, das mache ich noch.
Image-Podcast für den Freistaat Podcast Bayern.
Für die Bayern Tourismus Marketing GmbH. Traditionell aber anders. Ja.
Dafür kannst du doch ja schon mal, also hoffentlich durch Bayern fahren und dich auf irgendwelche Anhöhen stellen.
Ja,
der letzte Mensch, der das Wort Anhöhe noch irgendwie
das würde ich denn sagen, ein Hügel.
Nein.
Schon mal ein Hügel.
Lass dir das nicht ausreden.
Oh, gut. Naja, diese Touren durch Bayern, also es ist sehr anstrengend, diese Podcasts für die Bayern zu machen, weil ich eine komplette Woche unterwegs bin, teilweise 2 Sendungen am Tag aufzeichne, teilweise sogar auch 3. Das heißt, so das fast das Jahrespensum zeichne ich in einer Woche auf. Das heißt, ich bin in dieser Woche, setze mich wirklich in Berlin ins Auto, also einen Mietwagen, fahre runter nach Bayern und verbringe meine Zeit im Grunde fast ausschließlich mit Aufzeichnen, Schlafen und Autofahren. Weil so mal eben von Würzburg ins Ostallgäu oder sowas, da bist du halt schon einen halben Tag unterwegs. Und jedes Mal, wenn ich hier losfahre, denke ich, yay, schönes Wetter. Und ich habe 3 Termine, am Tegernsee. Um dann festzustellen, dass ich zwischen diesen, dass ich im Grunde gerade mal Zeit habe, mir schnell einen Kaffee irgendwo reinzudrehen und aufs Wasser zu gucken und dann schon weiter muss. Also es ist, ja. Das klingt immer schöner. Auch in meinem Kopf fühlt sich das, bevor ich losfahre, immer irgendwie urlaubiger an, als es dann am Ende ist. Also wenn ich dann nach Hause gekommen bin, bin ich meistens so im Eimer, dass ich erstmal einen Tag ins Bett muss.
Du hast vorhin gesagt, dass man so Podcasts ja auch nachbearbeiten kann, also ja. Im Gegensatz zu Radio.
Radio kann das auch, weil die meisten Sachen, die du im Radio hast, sind halt nicht live, sondern das Gespräch habe ich mit Stefan Niggemeier vor unserer Sendung aufgezeichnet. Aber der Techniker hat den Klang trotzdem nicht verbessert. Das ist ja die Realität.
Wie viel machst du denn hinterher noch an dem Podcast?
Kommt drauf an. Jetzt, wo wir beide jetzt miteinander reden, hier dran werde ich praktisch nichts machen müssen. Weil du hast eine gute Akustik, ich habe eine gute Akustik. Das heißt, hinterher wird es ein bisschen geschnitten. Also ein bisschen inhaltlich schneiden, wo wir irgendwie Quatsch geredet haben. Eventuell die Äs rausschneiden, aber eventuell auch nicht. Mal gucken.
Das wollte ich noch fragen. Also wie sehr magst du eigentlich da eine realistische Gesprächswiedergabe, wo man Äs hat, wo man zögert, wo man sich verhaspelt? Oder wie sehr magst du das dann auch säubern? Oh, das klingt fies, das Wort, aber
das so ist ein bisschen in Ordnung reinbringen. Ja, ich lege gesteigerten Wert darauf, dass wenig geäht wird, auch gerne gar nicht geäht wird, obwohl ich selber dazu neige, ganz schrecklich zu ähen und mich auch in diesem Gespräch zusammenreiße, tatsächlich.
Mhm. Aber warum?
Das stört mich. Es stört mich
als Hörer.
Als Hörer stört es mich. Vor allen Dingen, also es gibt schon das rechte Maß an Stammeln, damit ein Gespräch nicht allzu künstlich klingt. Das gibt's schon. Und dieses rechte Maß beschränkt sich meiner Meinung nach aber tatsächlich darauf, dass du solche was könnte denn das rechte Maß sein? Dass so ein Ä wirklich ganz gut funktioniert. Es gibt aber sehr, sehr viele Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Vor allen Dingen, viele Menschen sind es halt auch einfach nicht gewohnt, flüssig in Mikrofone zu sprechen, während sie den Gesprächspartner nicht sehen oder ihn im Video sehen und ihm dabei zugucken, wie er sich Notizen macht. Und sich, während sie antworten, fragen sie sich dann, was macht er da wohl? Ach, könnte ich jetzt seine Notizen lesen? Dann wüsste ich, was ich in der nächsten Frage schon antworten könnte. Und was dann alles so in den Köpfen der Leute passiert. Und dann passiert schnell ein Gestammel, das ich total anstrengend finde als Hörer. Und das schneide ich halt raus.
Und du nutzt inzwischen eine KI dafür.
Ja, genau. Das ist die dramatischste Arbeitserleichterung, die ich je in meinem Berufsleben, in meinem kompletten Berufsleben, die erfahren habe. Ja.
Erzähl mal, wie das die in dein Leben kam und was die verändert hat.
Das ist halt, also ich mache meine Audio-Nachbearbeitung schon recht lange. Also ich habe eine Audio-Workstation hier, wie es so schön heißt, also eine Software, in der ich diese ganzen Schnitte mache und wo ich auch so ein paar Filter benutze, De-Esser zum Beispiel für Leute, die viele starke Zischlaute machen, die kriegst du damit ein bisschen geglättet. Ich rechne den Hall hier raus mit Filtern, also ich kann verschiedene Hallsituationen simulieren. Solche Sachen mache ich alle lokal und dann gibt es schon seit vielen Jahren von einem ehemaligen Studenten der TU Graz, ist der glaube ich gewesen, eine Plattform, die heißt Auphonic. Da lade ich dann meine Produktionen hoch und kann dem Ding halt sagen, schreib mir Metadaten hier rein, also die Shownotes, den Titel, ne, alles, was du dann so in deinem Podcatcher siehst, das Titelbild und so weiter, das macht das Ding alles automatisch. Es macht auch noch Klangverbesserungen. Es gleicht vor allen Dingen, das ist auch so eine Kritik, die ich dann auch immer wieder an öffentlich-rechtlichen Produktionen habe, die Dynamikunterschiede in deren Produktionen sind so stark, dass ich immer wieder den Eindruck habe, die Verantwortlichen in den Sendern würden davon ausgehen, dass man ihre Produktionen in einem stillen Wohnzimmer auf Stereolautsprechern hört. Was ja überhaupt nicht der Fall ist. So, also du sitzt in der S-Bahn mit Kopfhörern, du fährst Auto oder sonst irgendwie was. Und trotzdem hast du gerne mal so Lautheitsunterschiede, also die sogenannte Loudness, die ist stark unterschiedlich. Du hast dann irgendwie einen Sprecher, der sehr dicht am Mikrofon ist. Und dann kommt der O-Ton einer Gesprächspartnerin, die das Mikrofon über den Tisch gereicht bekommen hat.
Und ich frage mich, ob man diesen Effekt auch im fertigen Podcast nachher hören wird oder ob das nicht deine Software rausrechnet. Genau das, was du gerade erzählt hast.
Kann passieren. Ne? Also normalerweise macht die Software alles gleich laut, beziehungsweise nicht gleich laut, sondern gleicht die Lautheit an. Mhm. Das ist dieser Effekt, den kennst du, wo sich die Leute schon seit Jahrzehnten darüber aufregen, dass die Werbung immer viel lauter ist als das Programm. Mhm. Was sie technisch nicht ist. Ja. Mhm. Sie ist nur weniger, da wo sie leise ist, ist sie weniger leise. Das heißt, du hast ja, wenn du so eine Hüllkurve siehst, hast du ja Berge und Täler in so einem Ding.
Ist das das, was man Kompression nennt beim Radio?
Ja.
Oder habe ich da jetzt einen? Okay.
Ja, das ist Kompression. Kompression macht auch noch ein paar Sachen mehr, aber im Wesentlichen ja. Ja. Mhm. So, das ist also eine Lautnisangleichung. Das macht dieses Auphonic. Und irgendwann stand bei mir auf der Seite, hier, wir haben neue Beta-Funktionen. Irgendwo ein Jahr ist es her ungefähr. Wir haben neue Beta-Funktionen. Ich denke so, was mag das denn sein? Hab das angeklickt und dann stand da Cut. Automated Cutting, also automatisches Schneiden. Ich so, aha, okay, Cut Silence gibt es. Da kannst du halt längere Gesprächspausen automatisch kürzen lassen. Ist ganz interessant, wenn du mit mehreren Leuten eine Sendung machst, wo auch viel nachgedacht wird und sowas. Das kannst du dadurch kürzen. Und Cut Fillers. Und Fillers sind halt die RS, die Öms.
Ach so, okay. Ich dachte, ich hatte jetzt kurz gedacht, dass die Software dann die Lücken füllt mit irgendwas völlig abhängig.
Mit Pausenmusik und
ja, und auch mit so ein bisschen Gestammel einfach.
Genau. Also, genau, Add Fillers. Genau.
Ja.
So ein Drama-Button-artig. Nee, das schneidet die Dinger halt raus und das macht es erstaunlich gut. Mhm. Und ich dachte mir so, ach komm, ich nehme mal vor allen Dingen eine der Sendungen, wo ich regelmäßig mit jemandem rede, der sehr viel stammelt. Ich schieb das jetzt einfach mal da durch und dann veröffentliche ich das mal und sag nix. So. Und hat sich keiner beschwert. Und dann habe ich das bei Auftragsproduktionen.
Entschuldigung, ist das deine Qualitätskontrolle?
Wie willst du es denn sonst machen? Also ich habe es mir angehört. Ich
ja selber noch mal anhören, ja.
Ja, das mache ich. Also ich schneide die, okay. Also ich krieg die Stammler automatisch rausgeschnitten. Dann nehme ich alle Stammler und höre mir die am Stück an. Was auch lustig ist immer. Hör mir die am Stück an, um zu sehen, sind da False Positives drin. Mhm. Ja, manchmal sind False Positives drin. Das sind dann aber halbe Silben oder sowas.
Und also es sind so positive wenige. Sind Wortbestandteile, die schon durchaus hätten drin bleiben müssen.
Und
die
fügst du sollen ein. Drin bleiben sollen. Müssen nicht. Ja. Also müssen habe ich noch nichts gefunden, aber sollen. Jetzt hast du aber gleichzeitig diesen Effekt, das hat beim Radio auch mal gesagt, das versendet sich. Und anscheinend versendet sich das im Podcast auch. Habe ich das halt eine Zeit lang gemacht, mache das auch heute noch, ich höre mir immer die AS an, zur Sicherheit, gebe aber immer die im Grunde automatisch geschnittenen Sachen raus und es beschwert sich niemand. Also was ich mal, man kann auch Atmer wegschneiden, das habe ich auch mal gemacht. Da bin ich dann gescheuert worden vom Publikum. Mhm. Da bist du bekloppt, wie hört sich das denn an? Weil dann hast du überhaupt keine Atmer mehr.
Mhm. Ja. Wäre das nicht eigentlich ein Grund, dir auch das Honorar zu kürzen?
Nein.
Okay, gut, frage. Kennst du diese Software? Ich habe jetzt prompt, ich wollte den Namen nochmal nachschlagen, der du Texte reinwirfst und dann produziert die daraus einen Podcast, wo zwei Menschen über den Inhalt deines Textes reden?
Ich habe davon gehört und habe das ausschnittsweise mir mal angehört, aber ich habe mir das nicht angesehen.
Es ist beunruhigend gut. Es ist natürlich alles andere als perfekt. Ja, aber es gibt ja auch
eine Sendung, wo die beiden darüber reden, dass sie keine echten Menschen sind. So, das hatte ich mal auf Reddit gefunden, ja.
Das macht dir aber nicht irgendwie schlechte Laune, oder?
Nein,
doch?
Nee, nein. Nein, echt nicht.
Also, weil das schon der Mensch am Ende sitzen muss, Holger Klein, der mit seiner Persönlichkeit diese Gespräche führt, oder?
Ich denke schon. Also ich glaube nicht, dass ich für meine überragenden journalistischen Fähigkeiten gerne gehört werde.
Holger Klein, vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne doch.
Dieser Podcast und ganz Übermedien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt es ab 6 Euro monatlich. Dafür gibt es sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de. Und dort gibt es auch reichlich über Medien zu lesen und demnächst auch wieder zu hören, wenn wir darüber reden, nämlich im neuen Jahr, wenn es dann wieder heißt, Holgi ruft an. Ich bin Stefan Niggemeier. Danke für die Aufmerksamkeit.